HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Hier ist Bärbel Schäfer. Sie hören den HR3 Sonntagstalk an diesem Morgen mit einem Abenteurer, der immer Hummeln im Hintern hat, Robert Marc Lehmann. Und Sie wissen ja, ich habe immer manchmal hier Musiker da, die kommen dann vielleicht mit dem Nightliner, sind on Tour unterwegs oder haben Manager. Bei unserem Gast heute, Robert Lehmann, war ich nicht ganz so sicher, ob er dann tatsächlich kommen würde. Guten Morgen.
Guten Morgen. Es kann auch sein, dass ich jederzeit wieder weg muss. Also ja. Wenn das Telefon klingelt und der Wal irgendwo strandet, bin ich unterwegs.
Genau. Sie sind ein Mann auf dem Sprung und richtig. Es ist schwer, Sie einzufangen zwischen hier und da und eigentlich ja in der Welt unterwegs. Und wir sind jetzt hier auf dem Trockenen. Ja, man muss ja sagen, Meeresbiologe.
Ja.
Ein Mann, der sich gerne unter Wasser bewegt. Mhm. Wie ist es hier auf dem Trockenen? Alles gut?
Naja, eine Robbe muss ja auch ab und zu mal kurz ausruhen auf dem Strand. So fühle ich mich dann auch. Also kurz an Land ist immer okay, aber mich zieht es immer zurück zum Wasser.
Okay,
ja.
Ich habe hier ein Wasser hinter meiner rechten Schulter. Wenn es irgendwie ganz schwer werden sollte, werde ich Sie damit überschütten. Ja? Sie halten Vorträge an Schulen, machen Gutachten zum Algenbesatz oben im Norden, ja, Helgoland, sind aber eben auch unterwegs. Das ist auch mit anders, dass wir uns beide heute sehen. Für die Senckenberg-Stiftung aus Frankfurt, die feiert nämlich dieses Jahr 200 Jahre Jubiläum. Genau. Und ich freue mich, dass Sie heute mein HR3 Sonntagsgast sind.
Ja, ist auch mal schön, am Sonntag mal was anderes zu machen. Nicht irgendwo Tiere mit der Kamera zu jagen, sondern auch mal drin, ohne Regen, mit ein bisschen Schlaf ist auch ganz
genau.
Nett.
Genau, ich sorge dafür, dass Sie ein wenig zur Ruhe kommen, lieber Herr Lehmann. Wer das Senckenberg-Museum nicht kennt, wie können wir dem das erklären?
Tja, also Senckenberg ist nicht nur ein Museum. Senckenberg ist quasi fast ein Begriff. Das habe ich jetzt auch kennengelernt. Ich kannte das vorher auch nicht. Ich bin ja gar nicht aus Hessen. Ich komme ja eigentlich aus Thüringen und lebe in Schleswig-Holstein. Aber in Hessen ist Senckenberg irgendwie ein Begriff. Und hier ist es nicht nur ein Museum mit allen möglichen Exponaten, sondern es ist eben auch Wissenschaft. Und es gibt ganz, ganz viele Leute in diesem Konstrukt Senckenberg, die eben versuchen, die Natur zu retten, die Tiere zu retten, Zusammenhänge zu erkennen, Klimawandel zu verstehen und ähnliche Sachen. Also es ist ein riesen Konstrukt aus ganz, ganz vielen Menschen, die versuchen, die Erde ein Stückchen besser zu machen.
Genau, und es ist so eine Insel für Neugierige. Total. Denn wenn man neugierig ist und Lust hat auf Naturwissenschaften, oder spätestens dort, finde ich, aber wird die Neugier so ein bisschen geweckt, dann sollte man dieses schöne Gebäude, was ja gerade renoviert wird, auf jeden Fall betreten.
Ja.
Was sind Sie eigentlich vom Beruf? Wie sage ich das eigentlich richtig? Fotograf, Meeresbiologe, irre Abenteurer oder einfach nur lebensmüde?
Irgendwie alles von allem. Also es ist immer ganz schwierig, wenn ich gefragt werde, Herr Lehmann, was sind Sie eigentlich vom Beruf? Also ausbildungsmäßig bin ich ein Meeresbiologe. So. Und dann habe ich nebenbei noch eine Berufsausbildung gemacht. Das ist ein Forschungstaucher. Also ich würde immer sagen, ich bin Biologe und Taucher. So. Aber ich fotografiere auch, ich filme auch, ich halte Vorträge. Also irgendwie, ich habe immer das Gefühl, dass man 16 Berufe gleichzeitig macht.
Aber das ist doch auch ganz schön. Das spricht
super
ja gut. Für Ihre vielen Talente, so oktopusartig mäßig streckt er seine Arme aus. Bei Ihnen sind das natürlich die Talente. Wären Sie jetzt ein Schauspieler, der gleichzeitig noch ein Drehbuch schreibt und einen Song geschrieben hat, würde man Sie fragen, Mr. Lehmann, wie kriegen Sie das denn alles unter einen
das
Hut?
Das ist super schwierig. Ich kriege das nie unter einen Hut. Ich brauche 3 Hüter. Also deswegen wechsle ich immer oft. Und es ist total schwierig, ich habe kaum Zeit und ich stecke auch viel zurück und man muss viel Entbehrungen in Kauf nehmen, wenn man eben den ganzen Tag filmt, dann am Abend noch irgendwie ein Buch schreibt, 140 E-Mails beantwortet und dann noch Forschung macht. Also es ist nicht einfach, das unter einen Hut zu kriegen.
Und was bleibt noch auf der Strecke? Das ist jetzt so die berufliche Seite.
Also einiges. Privat bleibt natürlich einiges auf der Strecke. Ich beneide immer die Menschen, die Zeit haben, mit ihren Freunden Kaffee trinken zu gehen, mit ihrer Freundin in den Spa-Urlaub zu fahren oder was weiß ich. Ich war das letzte Mal vor 15 Jahren im Urlaub. Aber der steht demnächst an. Also von daher, ich freue mich sehr drauf. Ich habe mir Zeit genommen.
Und
aber
wissen Sie noch, wie Kofferpacken geht einen Urlaub, nicht für eine Forschungsreise?
Das weiß ich nicht. Nein, also tatsächlich, ich lebe ja quasi aus dem Koffer. Also es ist immer erstaunlich, meinen Koffer packe ich eigentlich nie aus. Irgendwie packe ich da nur frische Klamotten rein und es ist schwierig. Ich weiß noch nicht, wie ich das machen soll. Für den
aber jetzt mal ehrlich, so normal Kaffee trinken mit Freunden, nach 3 Monaten würde Sie das wahrscheinlich auch langweilen.
Ja.
Und dafür müssten Sie auch Freunde haben.
Ja, richtig. Also ich habe schon noch ein paar tatsächlich. Aber es ist einfach schwierig. Ich würde gerne mehr Zeit für meine Freunde, auch Familie und so weiter haben. Das wäre echt cool. Aber es lässt sich eben nicht alles unter einen Hut packen.
So, und warum hat alles andere immer Priorität? Die Neugier scheint ja stärker zu sein, die Nase dann unter Wasserhöhlen zu stecken und immer wieder diesen wunderbaren Tieren dann auch zu begegnen.
Ja, und es ist auch wichtig. Ich fühle das oft. Klar sagen mir immer wieder Leute, Mensch, lass doch jetzt mal die E-Mails zu oder mach diesen Charity-Dings jetzt nicht und mach da nicht wieder was ehrenamtlich. Aber es fühlt sich immer so an, als ob alles super wichtig auch ist.
Mhm.
Und es ist ja nun nicht so, wenn irgendwo ein Aquarium gebaut werden soll und dann gibt es eben einen Protest und Dinge sind wichtig, die recherchiert werden müssen, dann kann ich nicht sagen, ich mach das morgen. Die Rolltreppe ist kaputt, kümmere ich mich morgen drum.
Mhm.
Das ist immer ganz einfach für einen normalen Menschen. Aber wenn man irgendwie so ein bisschen auch Stück der Weltrettung ist, sage ich jetzt mal ganz einfach, so polemisch das irgendwie klingt, dann hat man nicht die Zeit, bis morgen zu warten oder sich auszuruhen. Dann ist jeder Tag super wichtig und deswegen arbeite ich teilweise 15, 16 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche.
Also es ist eben mehr als ein Beruf.
Ja, ich würde sagen, also manche Leute sagen immer, es ist eine Berufung. Ich glaube, das trifft es ziemlich gut. Mhm.
Sind Sie getrieben?
Sehr. Jeden Tag. Und ich habe auch, wenn ich jetzt hier schon wieder sitze, habe ich im Kopf, während wir sprechen, schon wieder die nächsten Aktionen irgendwie, die ich durchgehe und plane. Ich habe immer Hummeln im Arsch. Und das ist auch wirklich so, dass ich, selbst wenn ich mich zwinge, zur Ruhe zu kommen, ich könnte gleich wieder los.
Also. Aber ohne diese Hummeln würde man wahrscheinlich auch nicht so viel bewegen wie Sie und würde so viele Fenster nicht öffnen, an denen wir dann ja alle wieder teilhaben können.
Durchaus, ja.
Deswegen also ich bin froh, bewegen. Dass die Hummeln, ich weiß noch nicht, was ich jetzt mache, was ich da jetzt mal drauf sprühe, damit sie jetzt hier wenigstens bis 12 Uhr sitzen bleiben. Ja. Ja? Wir müssen gleich weiterreden, ob sie so eine Art Männertraum leben oder es könnte natürlich auch ein Frauentraum sein, ja, ihr beruflicher Alltag, Indiana Jones oder Jonina.
Ja, genau.
Ja, das müssen wir gleich mal klären. Gleich mehr mit Robert Marc Lehmann, unser Gast heute beim hr3 Sonntagstalk. So, wir haben Abenteurer heute zu Gast und unsere Abenteurer der Technik gehen gerade hier schön raus, ein Rauchen. Tschüss, Jungs. Aber ich freue mich jetzt auf Robert Marc Lehmann, denn der ist ja der Mann, mit dem ich die nächsten 1,5 Stunden hier noch verbringen werde. Und vor 34 Jahren wurden Sie ja in Jena geboren. Sie sind ein neugieriger Mensch, ein unruhiger Mensch, der mit seiner Leidenschaft für das Meer und für die Tiere, für die Welt in seinem direkten Einfluss Gebiet diese Welt ein Stückchen besser machen will. Und eigentlich ist es ja eine Frage, ist das so ein Traum, den Sie leben, den Beruf des Meeresbiologen?
Ja, ja? Ich hör das natürlich total oft. Ne? Die Menschen sagen immer, ach Mensch, Meeresbiologe.
Ja, hier in Frankfurt, Sie sehen die Bankentürme, was die hier alle für einen Alltag haben. Ja?
Aber das höre ich tatsächlich total oft. Also die meisten Menschen sagen, ach Meeresbiologe, das wollte ich auch mal werden. Und dann bin ich irgendwie Bankkauffrau geworden. Aber das Coole ist ja...
Falsch abgebogen an der falschen
Stelle. Ganz kurz mal. Aber jeder kann ja im Prinzip das machen, was ich mache. Ich mache ja nichts anderes, außer irgendwie versuchen, die Umwelt ein Stückchen besser zu machen und über Dinge nachzudenken und sie zu verwässern. Und das fängt damit an, dass ich keine Plastiktüte verwende als Umweltschützer. Mhm. Zack. Und das kann ja nun mal jeder. Also die 90% der Sachen, die ich mache, das kann einfach jeder. Ich kann nach Helgoland fahren mit Robben schnorcheln, ich kann im Supermarkt die richtigen Sachen kaufen und auf Nutella verzichten und ich kann eben nicht
auf
mehr
auf Nutella verzichten?
Naja, das ist jetzt immer mein Lieblingsbeispiel in Sachen Palmöl und so.
Ach so.
Aber es gibt ganz viele andere Dinge.
Aber das macht uns ja noch nicht zu Meeresbiologen. Das macht uns zu solidarischen Partnern bei ihrem Kampf zum Schutz der Natur.
Das stimmt. Tatsächlich, um Meeresbiologe zu sein, muss man auch so ein bisschen forschen und Gutachten machen und wissenschaftliche Artikel lesen, am Computer sitzen und Daten eingeben. Und da ist auch viel Langeweile verbunden. Und tatsächlich
das klingt ein bisschen wie Excel-Tabellen bei Bankern.
Das ist auch. Das hat viel mit Excel zu tun. Und ich mag Excel nicht besonders gerne. Aber es ist tatsächlich so, dass nur 5% von meinem Beruf, sage ich jetzt mal, dieses Action und Abenteuer und Tauchen mit Walen und so sind. Der Rest ist wirklich Koffer, Reisen, Flughafen, Flugzeuge, Dateneingabe, Auto, E-Mails, Telefon. Das ist wirklich diese 5%, aber die wiegen alles andere total auf, weil diese 5% sind so geil.
Was überrascht Sie denn selber noch an Ihrem Job am meisten?
Ich habe jetzt zum Beispiel gerade für diese Senckenberg-Geschichte habe ich den Biber gejagt mit der Kamera.
Da müssen wir nachher drüber reden.
Ja, auf jeden Fall. Und das sind so Sachen, die meisten Menschen sagen irgendwie Biber, ja, völlig langweiliges, einfaches Tier, lebt in Deutschland, ist braun, macht irgendwie Wasser rum und... Ja,
gibt es sogar in Hessen, echt?
Gibt es überall und die kommen auch tatsächlich zurück. Aber für mich war das so ein spannendes Tier, weil ich habe 3 Jahre versucht, den zu filmen. Und das war für mich so ein Angstgegner. Und dann,
warum?
Ja, weil der einfach, für mich war es schwierig. Es ist ja nicht einfach draufhalten und da schwimmt man Biber vorbei, sondern man will ja möglichst schöne Bilder produzieren fürs Fernsehen, dass die Leute sagen, Mensch, ist das nicht toll und guck dir mal an, was der Biber alles kann. Und dafür müssen Menschen viele Tage im Wald sitzen, nicht schlafen und die Kamera eben da drauf halten, wenn der Biber dann einmal am Tag für eine Minute rauskommt, um tolle Bilder einzufangen. Und das ist mir nach 3 Jahren gelungen und das überrascht mich und das macht mich glücklich. Es sind tatsächlich
die kleinen Dinge. Und das kann man auf Ihrer Facebook-Seite sehen, wo Sie ganz so biberartig schon so vor sich hin quietschen, weil Sie sich freuen, dass es endlich klappt. Also man braucht für Ihren Job als Forscher, als Naturwissenschaftler, als neugieriger Mensch, der eben auch eine riesige Portion Geduld ja mitbringen muss, dann eben auch diesen Ausbruch, dass man etwas erlebt, auf das man so lange wartet. Ja?
Total. Und das ist immer wieder das Schöne. Und deswegen beschäftige ich mich auch mit super vielen Tieren. Ich habe mich jetzt nicht spezialisiert auf Wale, Haie, Robben, was weiß ich, sondern ich finde auch einen Feldhamster cool. Ich finde ein wandelndes Blatt als Insekt finde ich total cool. Ich mag mittlerweile Vögel, die ich früher für langweilig gehalten habe. Also es ist diese ganze Vielfalt, wofür eben dann auch Senckenberg steht. Das sage ich immer so schön, weil Senckenberg ist Vielfalt. Das sagen diese Forscher immer alle.
Artenberg.
Das ist für mich Auch so. Die Welt ist super vielfältig und es macht ja Spaß, egal wo man hinguckt.
Aber Sie nehmen das ja alles noch wahr. Ich glaube, viele von uns in diesen zu betonierten Vorgärten, Hintergärten und Plastikwelten fühlen, riechen, schmecken das gar nicht mehr. Hier werden doch schon alle Eltern hysterisch, wenn die Kinder mal Dreck unter den Schuhsohlen haben.
Aber genau deswegen gehe ich ja in die Schulen und erzähle das den Kindern. Und die checken innerhalb von 5 Minuten, dass da draußen, da ist ja Leben, da kann ich hingehen. Da kann ich was erleben, ich kann in den Wald gehen, ich kann super spannende Tiere auch in Deutschland sehen, ich muss gar nicht in den Zoo gehen oder so. Ich muss nicht die ganze Zeit im Einkaufszentrum abhängen und auf mein Smartphone gucken. Nee, da draußen gibt es super viele spannende Dinge zu entdecken. Man muss bloß die Augen aufmachen und man braucht manchmal jemanden, der einen so ein bisschen inspiriert und einem das zeigt.
Genau, und man braucht einen Opa, nicht unbedingt, aber ja, kann doch, auch die Oma oder die Eltern sein, jeder, die ihnen so tolle Bücher geschenkt haben wie ihnen. Also wir motivieren nicht nur die Kinder, das machen sie ja in den Schulen auch, sondern gleich nochmal die Eltern. Ich glaube, das ist nämlich manchmal so ein bisschen der Haken. Ja. Die hängen jetzt selber auch alle an ihren Tablets rum und gehen gar nicht mehr raus. Ja, da müssen wir gleich nochmal nachhaken. Freue mich, dass Sie unser Gast des Tages heute sind. Es ist sehr schön mit Ihnen. Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Robert Marc Lehmann ist, das habe ich eben schon gesagt, ein Kind der 80er. Ja, in den neuen Bundesländern in Jena geboren und ist Abenteurer, Meeresbiologe. Profi-Forschungstaucher, Fotograf, ehemaliger Nasenbeinbruch-Typ.
Auch das zieht man sich ab und zu mal zu.
Ja, und wir haben eben gerade gesagt, irgendwann gibt es so einen Anfang, so einen kleinen Kern, so einen Samen, der gesetzt wird. Und das muss bei Ihnen in Ihrem naturwissenschaftlichen Hirn ja auch mal passiert sein, dass es Klick gemacht hat. Wer war das?
Also ich werde auch ganz oft gefragt, Herr Lehmann, wie lange machen Sie das jetzt eigentlich schon mit dieser Forschung und Tiere und dies und das? Und ich sage schon immer, ich habe nie was anderes gemacht.
Ist das toll, wenn man weiß, was man machen will in seinem Leben.
Und das Witzige ist, ich habe ein Foto gefunden von meinem Kinderspielzeug von vor 28 Jahren. Da war ich 6 Jahre alt. Und das ist ein Orca gewesen, ein kleines Boot und eine Kamera drauf. Und
das ist heute, doch schon Ihr Leben.
Ja, eben. Arbeite ich mit Orcas und filme die und das von einem Boot. Das heißt, ich wusste wirklich vor 28 Jahren als 6-Jähriger schon genau, was ich später machen will. Und mein Vater hat mir mal von der Dienstreise ein Buch über Haie mitgebracht. Damals noch ganz spektakulär, wo die Haie das Maul aufreißen, wo Blut überall spritzt und wo die Haie so verteufelt wurden als Monster. Und ich konnte das irgendwie nie glauben und fand die einfach immer unfassbar schön. Das waren für mich die schönsten Tiere der Welt. Und dann habe ich mich ganz, ganz viel mit Haien beschäftigt. Ich habe früher noch aus der Mickey Maus Hefte ausgeschnitten und bin damit von Haustür zu Haustür gezogen und habe gesagt, unterschreiben Sie bitte hier, ich möchte die Unterschriften schicken an eine Regierung zur Rettung der Wale. Also sowas habe ich schon immer gemacht. Ich habe kleine Molche gefangen, die im Aquarium gehalten, später wieder freigelassen.
Aber das klingt alles nach Eigeninitiative. Das klingt nach einem kleinen ratternden Motor, der dann immer größer wurde, der in Ihnen ja selber schon existierte.
Stimmt, aber das wurde alles gefördert, sag ich mal, durch meinen Großvater, der mich raus in die Natur gebracht hat. Mit dem bin ich durch den Wald gestreift auf der Suche, wir können irgendwo einen Fuchs beobachten oder einen Karnickel. Ich habe kleine Hütten im Wald gebaut, damit die Karnickel auch irgendwo übernachten können. Weil ich mit meinem Opa, das war irgendwie das Coolste. Der hat mir Schwimmen beigebracht und Schnorcheln. Und das, also so ein Großvater gehabt zu haben, das war, glaube ich, das Beste, was ich mir im Leben vorstellen kann. Von dem weiß ich sehr, sehr viel über die Natur und auch gerade den Respekt vor Tieren und auch vor Menschen. Von dem habe ich sehr viel darüber gelernt.
Und wenn Sie jetzt sagen, gehabt zu haben, heißt das, der lebt nicht mehr?
Der lebt nicht mehr, der ist leider gestorben,
Und hat der die Schritte Ihrer Karriere mitbekommen?
Leider nicht, kurz vorher gestorben. Aber ich glaube, der sitzt da oben irgendwo und guckt runter und sagt, ja, alles klar, ich weiß schon Bescheid.
Was würden Sie ihm gerne sagen heute?
Das ist eine gute Frage, da habe ich mir schon oft Gedanken drüber gemacht. Ich würde, glaube ich, sagen, vielen Dank dafür, dass er mir das alles so gezeigt hat, weil ich kann mir kein besseres Leben vorstellen.
Also man muss Kinder an die Hand nehmen und man muss Leidenschaft wecken. Sie sind so viel in Schulen unterwegs. Haben Sie denn das Gefühl, die Eltern machen das zu wenig?
Total.
Halten die Kinder eher von der Natur fern, als sie reinzuschicken?
Ich glaube, die Eltern halten die Kinder nicht fern. Ich glaube, den Eltern ist nicht bewusst, was da draußen alles noch so existiert. Das ist diese Scheuklappenmentalität durch Digitalisierung und soziale Medien und so. Alle hängen nur noch auf ihren Smartphones rum, im Computer, im Internet, aber das ist nicht die reale Welt. Die findet immer noch da draußen statt, da wo Bäume stehen, da wo der Wald ist, da wo ein Fluss ist, wo ein See ist. Und das liegt nicht unbedingt an den Eltern, das liegt, glaube ich, allgemein an der ganzen Gesellschaft. Und das ist eben so, dass man entfremdet wird von der Natur.
Aber Sie nutzen diese ganzen sozialen Netzwerke und diese Medien natürlich auch, um das, was Sie machen, uns dann wiederum zu vermitteln. Genau. Also ohne geht es auch nicht.
Nee, auf
aber
gar keinen Fall.
Sie sagen, wenn ich Sie richtig verstehe, Dinge abschalten und auch mal sagen, Auszeit und jetzt mal raus und wieder was schmecken, fühlen, dreckig werden.
Genau, und das muss man eben auch so ein bisschen wieder lernen, dieses Zurück zur Natur, das hat man schon tausendmal gehört. Aber geht auch einfach mal wieder mit euren Kids in den Wald. Mhm. Riecht mal, wie ein Wald riecht. Ich habe zum Beispiel vorgestern am Feldhamster gerochen und der riecht unfassbar gut.
Wie riecht Feldhamster?
Ja, ich habe es so beschrieben wie eine Felldecke, auf die man sich gerne drauflegen möchte, weil die so kuschelig und weich ist. Und man konnte das kuschelig und weich konnte man riechen am Feldhamster. Mhm. Und das erlebt man eben nur, wenn man rausgeht.
Und wie riecht Biber?
Ekelhaft. man riecht den Biber, aber...
Komm, wie riecht Biber?
Ich weiß auch nicht.
Wie alte Skisocken auf der Heizung?
Ja, so ungefähr. Das trifft es, glaube ich, ganz gut.
Mhm. Gut, und das kennen wir eigentlich gar nicht mehr in so einer Welt, in der alles mit Sakrotan irgendwie... Ich habe vorhin das Pult abgewischt, weil der Kollege, der vor mir die Schicht gefahren hat, schwer erkältet war.
Nein.
Und sonst bin ich jetzt nicht irgendwie putzsüchtig, aber da habe ich gedacht, gut, da könnte ich jetzt mal durchgehen. Aber ich glaube schon, wir leben ja hier, ist alles so Plastik-Hardware-mäßig in so einer Welt, wo wir eigentlich... höchstens mal, wenn wir unsere Biotonne aufmachen, noch Natur riechen.
Und das ist ja natürlich auch der Hammer. Jeder erschrickt sich ja heutzutage vor einer Spinne oder vor irgendeinem Eichhörnchen, was durch den Garten rennt, und haltet die Kinder bloß fern von den Viechern. Aber lass sie doch auch einfach mal rausgehen. Lass sie das selber erleben. Ich bin früher mit dem BMX-Rad durch den Wald gefahren, habe mir dort Buden gebaut mit meinen Kumpels. Ich habe Flüsse angestaut und irgendwelche Insektenlarven unterm Stein vorgepult. Das Krasse ist ja, man denkt immer, die Kinder haben da heutzutage überhaupt keinen Bock drauf. Nee, wenn ich die jedes Mal mit rausnehme, die haben da wieder so einen Bock drauf. Das finden die total geil. Das dauert ein bisschen, bis sie sich daran gewöhnt haben. Aber die finden dann auf einmal eine Amsel cool und wie die brütet und das zu beobachten und steigern sich da rein und machen ihre eigenen Projekte. Und es geht nur um diese Initialzündung.
Und es geht nicht weg. Die Neugier geht ja offensichtlich nicht weg. Es ist noch wie so ein Urkern dann praktisch in uns drin. Das gilt es denen wie so ein Überraschungsein, um mal wieder ein bisschen aufzubrechen. Bei Ihnen hat es mit diesen Fotos angefangen nach einem Surfunfall, war das, ne?
Ja, genau.
In El Salvador. Ja. Und Sie sehen ja sehr attraktiv aus mit Nasengips. Wahrscheinlich noch geiler. Und das hatte aber, im Unglück steckt ja manchmal irgendwie auch was ganz Schönes.
Ja, total.
Das hat Ihr Leben nochmal verändert. Darüber müssen wir gleich reden. Was hat angefangen? Welche Suche nach dem Surfunfall von unserem Gast des Tages heute, Robert Marc Lehmann. Ich bin Bärbel Schäfer und Sie hören den hr3 Sonntagstalk. Wenn Sie das Meer mögen und gerne tauchen, dann sind Sie heute mit unserem Gast des Tages, Robert Marc Lehmann, sowieso richtig. Und dann haben Sie es vielleicht auch schon gemerkt, seit einer Dreiviertelstunde, und haben ihn ein bisschen kennengelernt. Der Mann hat Energie und ist eine Insel für Neugierige, für die Neugierigen unter uns, die Lust haben auf Natur und Abenteuer. Aber Herr Lehmann, wie war das denn eigentlich, als Sie vom Arzt die Anweisung bekommen haben, so, jetzt bitte mal ganz ruhig machen und zu Hause bleiben. Nichts für Sie, oder?
Absolut nicht. Also Stillstand,
geht gar nicht.
Das geht gar nicht. Kann ich nicht mit umgehen.
Wie lange haben Sie es denn ausgehalten?
Stillstand?
Ja, nachdem, das war ja ein ziemlich schwieriger Surfunfall, der jetzt ehrlich gesagt bei allem Spaß hier auch mal ganz ernsthaft hätte auch anders ausgehen können.
Ne? Also viel Glück gehabt. Danach musste ich mal irgendwie 4 Wochen die Backen halten. Das fiel mir aber auch schwer. Naja, und dann, aber kurz im Krankenhaus in El Salvador, in einem der ärmsten Länder der Welt, da will man einfach schnell wieder raus. Also da hat man gar keinen Bock zu bleiben.
So, und der Gips ist im Gesicht und der Kameragurt war dann um den Nacken und dann losgerobbt oder was?
Genau, ich hatte auf einmal Zeit, irgendwie mich mit neuen Sachen zu beschäftigen. Bis dahin war es irgendwie Surfen und irgendwo da sein und Reisen und hier und da und Abenteuer und Action und Angeln. Und auf einmal hatte ich Zeit, mich mit anderen Sachen zu beschäftigen, weil ich konnte mich nicht viel bewegen. Da habe ich meine Kamera in die Hand genommen und habe dann die ersten Bilder gemacht und so ein bisschen rumgefilmt. Und dann entstand in mir der Gedanke, ah ja, cool, das macht ja irgendwie Spaß. Könnte man vielleicht mehr draus machen. Und dann bin ich am Ball geblieben und ein paar Jahre später war ich dann National Geographic Fotograf des Jahres und habe mir das alles selber beigebracht.
Mit einem Foto von einer Robbe.
Genau.
Die so auf der Seite liegt und so ein bisschen so,
Wie
auf dem Handtuch so die eine Flosse hebt und winkt. Ich musste ja oder durfte und fand das immer ganz toll in meiner Kindheit immer oben auf die ostfriesischen Inseln fahren. Ja. Nordfriese, Langeoog, Wangeoog, Spiekeroog und da sind ja auch wunderschöne Robbenbänke. Mhm. Aber so lässig wie Ihre Robbe da auf der Seite liegt in diesem tollen Licht.
Das ist auch ein einmaliges Erlebnis. Also das ist wirklich so, das kann man vermutlich nicht nochmal so gut erleben. Das war eine absolut einmalige Situation, da kamen alle alles zusammen, Wetter, Wind, Wasserstand, das Verhalten des Tieres, das ist eine halbe Sekunde, die ich Zeit habe, um so ein Bild zu machen. Das
und weiß man in dem Moment, das ist ein magischer Moment?
Ja, das war für mich wirklich so, diese halbe Stunde mit diesem Tier auf so einer vorgelagerten Bank irgendwo in der Nordsee, wir zwei alleine da und sie spielte perfektes Fotomodel.
Klingt wie ein Date.
Ja, das war wirklich so, das war ein Date mit einer Robbe, das war schon eine ganz einmalige Geschichte, ja. Leider ist nicht mehr draus geworden, aber gut. Ah,
na gut, sie war schon vergeben. Ja. Ihr könnt euch ja auf Facebook befreunden. Gibt es eine, oder geht das so weit, wenn wir jetzt sagen, das ist wie eine Beziehung, gibt es eine emotionale Beziehung, vielleicht formuliere ich das falsch, aber gibt es so etwas zu den Tieren, denen sie begegnen?
Von meiner Seite aus schon. Ja. Total. Also ich empfinde das immer als sehr emotionale Beziehung. Wenn gerade jetzt, ob das ein Feldhamster ist oder ein Insekt, was ich auf der Hand habe, ich finde die Tiere alle cool. Und manchmal berühren mich Tiere auch sehr mit ihrem Verhalten, was sie so machen. Man vermenschlicht die natürlich total. Und ich glaube, dem Tier ist das völlig schnurzpiepe egal, ob ich da irgendwo mit meiner Kamera rumstehe. Die äugen dann auch manchmal so ein bisschen in die Kamera und gucken, was macht er da? Na gut, der bewegt sich nicht, der tut mir nichts. Und dann lasse ich ihn da mal stehen. Ich greife ihn nicht an, ich fresse ihn nicht, ich hau nicht ab. Das ist dann irgendwie das meiste, was man von einem Tier wiederbekommt. Aber ich selber verbinde viel Emotion. Also wenn ich so einen Wal ins Auge gucke unter Wasser und der blinzelt und guckt zurück.
Also blinzeln dann, Wale?
Ja, schon.
Warum müssen die denn blinzeln? Na, die haben auch so eine Augenflüssigkeit und müssen die auch befeuchten wie wir?
Nee, aber die kriegen ja auch mal Sand ins Auge oder irgendwas und dann muss das Auge auch gereinigt werden. Ja. Also viele, auch Haie blinzeln. Die blinzeln einem auch mal in die Kamera. Das gibt es auch. Die können das Auge sogar nach hinten drehen, um es zu schützen beim Fressen und so. Die machen ziemlich coole Sachen und manchmal haben die auch so eine Haut, die sie davor schieben. Also die Tiere, aber wenn sie einen angucken, das ist einfach, wenn von einem Tier was zurückkommt, gerade von einem Wildtier, irgendwie, dass das mit einem interagiert oder so, das ist ein ganz besonderer Moment und das kann einem, ja, das kann einem keiner beschreiben, das muss man selber erleben.
Und wenn wir jetzt als Hamster, Meerschweinchen, Hunde und Katzenbesitzer ihnen gegenüber sitzen und ihnen begegnen, dann machen uns ja viele dieser Tiere, die Sie jetzt nennen, eher Angst. Also wir haben ja alle das Gefühl, die Reaktion vom Hund kennen die meisten von uns, ja, ob der nach unten guckt oder beim Pferd, ob sich die Ohren nach hinten legen oder ob der Hund die Rute einklemmt oder so etwas. Das heißt ja eigentlich auch, dass Sie die Sprache von ganz vielen Tieren schon kennenlernen müssen.
Ja, kennenlernen ist eine gute Geschichte, weil verstehen kann man sie natürlich nicht. Man kann das immer nur versuchen zu interpretieren, was man da sieht. Aber wenn man jetzt viel mit Haien im Wasser ist, dann erkennt man irgendwann schon Muster und weiß, okay, wenn der Hai schnell schwimmt und super angespannt ist und so richtig steif ist im Körper, dann hat er irgendwas. Dann ist ihm nicht wohl, dann ist mir nicht wohl. Aber dann manchmal düdeln die Haie so völlig weich durchs Wasser, irgendwie völlig entspannte Flossen. Dann weißt du schon, okay, der ist easy, da muss ich mir keine Sorgen machen. Aber das Verhalten und die Körpersprache der Tiere zu lernen, ist super wichtig, um eben auch die entsprechenden Aufnahmen zu kriegen. Ich muss ja schon wissen, okay, ist dieses Tier jetzt entspannt? Kann ich mich da zum Beispiel weiter annähern oder muss ich lieber Abstand nehmen? Mhm. Weil ich habe so ein Credo, ich möchte kein Tier im Verhalten irgendwie beeinflussen oder forcieren, um ein gutes Bild zu bekommen. Das ist für mich ein ganz,
also der
ganz
Preis wäre für Sie zu hoch?
Der wäre zu hoch. Also ich habe so eine Schwelle, die würde ich nicht überschreiten. Das hat was mit Ethik und Moral zu tun. Ne?
Ich glaube, wir müssen beide gleich nochmal über Geduld sprechen, denn das
die hab ich
ist
nicht.
Ja eigentlich nicht Ihre Stärke. Nein. Sie haben das jetzt mehrfach erwähnt, dass Sie die nicht haben, aber das stimmt ja gar nicht. Sie haben die ja. Wenn Sie 3 Jahre auf die perfekte Begegnung mit dem Biber warten, muss da irgendwo bei Ihnen auch so ein Kern von Geduld schlummern. Gleich mehr mit Robert Marc Lehmann, unser Gast heute beim HR3 Sonntagstalk. Schön, dass Sie wieder dabei sind beim HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und habe mir Robert Marc Lehmann eingeladen. Meeresbiologe, Forschungstaucher, Naturfotograf, ein Mann, der tagelang in einer Hecke lauert und schaut, ob vielleicht gleich der Biber rauskommt aus seinem Bau. Und dieser Mann sagt, er hätte keine Geduld. Das glaube ich Ihnen einfach nicht, Herr Lehmann.
Nein, das ist irgendwie Hartnäckigkeit. Wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann will ich das auch durchziehen. Und wenn ich nur mal im Kopf hatte, dass ich das Leben des Bibers gerne filmen möchte, was ja für viele Menschen total trivial klingt. Ne? Alle denken, oh, na, wie schwer kann es sein? Der Biber sitzt bei mir ständig hinten im Garten. Das habe ich halt 100-mal gehört, bin dann in diesen Garten gefahren und dann war mal kein Biber zu sehen. Dann haben die gesagt, naja, normalerweise ist der immer hier.
Das liegt an Ihnen, Herr Lehmann.
Das liegt an Ihnen. Irgendwie, und dann habe ich mich da festgebissen und dann muss man eben super viel Arbeit und wenig Schlaf da reinstecken und dann irgendwann kriegt man dieses Bild und dann kann ich wirklich sagen, okay, ich habe es geschafft. Ich glaube, es ist eher Hartnäckigkeit als Geduld, weil während ich da im Wald halt 15 Stunden am Tag sitze und nur 2 Stunden geschlafen habe, bin ich schon angefressen, dass dieses Mistvieh jetzt nicht aus
einer
scheiß
Biberburg rauskommt. Aber Sie dürfen sich nicht bewegen, Sie dürfen dieses Versteck auch nicht verlassen. Nein, was machst du dann? Ja, du kannst auch nicht am Handy zocken, du kannst jemanden anrufen, du kannst dann manchmal wahrscheinlich noch nicht mal richtig atmen.
Nee, das stimmt, man muss tatsächlich sehr, sehr ruhig sein, aber man kann zum Beispiel total viel beobachten. Ich erwische mich dann, wie ich eine Stunde lang einer Spinne beim Netzbau zugucke und denke, ach, es ist schön. Man hat auch mal so ein bisschen Zeit, komplettes Gehirn auszuschalten. Und du hörst auch die ganze Zeit. Das heißt, der Biber macht im Bau irgendwas und bist wieder still. Er knuspert irgendwie. Und denkst, okay, jetzt kommt er gleich raus. Du bist wieder geschärft. Und man ist halt total ständig auch in einer Anspannung, weil jede Sekunde könnte dieses Mistvieh aus seiner Burg rauskommen.
Und sie müssen immer bereit sein.
Und du musst immer bereit sein. Die Kamera perfekt eingestellt haben. Alle Einstellungen müssen stimmen. Der Ton muss laufen. Und dann musst du dieses Bild, was du hast, auch einfangen können. Diese 30 Sekunden, da musst du perfekt konzentriert sein, 100% da, egal wie wenig du geschlafen hast, egal wie viel Durst du hast, weil deine Wasserflasche noch im Auto liegt und 2 Kilometer entfernt.
Kann man das trainieren? Tja. Weil ich glaube, viele geben heute, wenn sie ein Ziel erreichen wollen, dann viel zu früh auf.
Ja, ich glaube, dass das Wichtige ist, dass man sich kleine Ziele steckt. Und
wollen wir alle zu schnell den großen Erfolg?
Ich glaube, ja. Und man muss so Schritt für Schritt irgendwie, das betrifft die Tierfilmerei wie im richtigen Leben, kleine Ziele, Schritt für Schritt, eins nach dem anderen und ganz entspannt, dann kommt man, glaube ich, ganz gut durch.
Gibt es etwas, was man auf jeden Fall immer im Gepäck haben muss?
Ja, es gibt so ein paar Sachen, die habe ich immer dabei. Also da gehört so ein kleines Multitool dazu. Das habe ich mindestens 20 Mal am Tag in der Hand. Da ist ein Messer dran, damit schneide ich irgendwie ein Stückchen Käse ab. Aber da ist auch gleichzeitig ein Schraubenschlüssel dran, wo ich mein Stativ nochmal nachziehen kann. Also das habe ich irgendwie immer. Was super wichtig ist, ist Licht. Ich habe immer eine Taschenlampe dabei. Also weil meistens fummelt man nachts nochmal irgendwo rum. Und ganz, ganz wichtig.
Kann man jetzt auch falsch verstehen.
Ja, da brauche ich keine Taschenlampe.
Da weiß ich mal alles.
Ansonsten viele Speicherkarten und viele Akkus, dass man auch die Sachen gut einfangen kann. Und es gibt nichts Schlimmeres. Es
scheitert, der Biber kommt und der Akku ist
ja, drin. Und es scheitert ja manchmal, scheitern fantastische Bilder oder der Erfolg einer Expedition scheitert an einem mistigen kleinen Schräubchen, was du nicht dabei hast. Dein Atemregler funktioniert nicht, deine Kamera. Das Ding kostet 10 Cent. Aber das legt eine 100.000-Euro-Expedition lahm.
Wie sind Sie dann in so einem Moment, wenn das passiert?
Unfassbar wütend. Also wirklich, also man erlebt mich mal, also ich bin schon ein sehr emotionaler Mensch und ich fahre auch schnell aus der Haut, wenn mich irgendwas richtig ärgert, kann ich, oh, weil es sind halt die kleinen Dinge, an denen es manchmal scheitert und deswegen bin ich extrem genau, habe auch eine super gute Packliste, die ich abhake und bin da sehr, sehr pedantisch in den Sachen, wie ich sie packe und was ich alles mitnehme.
Weil das eben keine Momente sind, die man wieder herstellen kann. Nee, ja? Es ist ein einmaliger Augenblick, es sind hohe Kosten damit verbunden. Sie haben ja angefangen in Jena, also nicht angefangen, da sind Sie geboren, aber ja gut, die ersten Anfänge, haben dann ihre Karriere über das Studium dann weiterentwickelt, waren in Stralsund und ich glaube, das kennt auch der eine oder andere HR3-Hörer in dem Ozeaneum.
Richtig ausgesprochen.
Lange, lange. Ja. Und dann irgendwann haben sie ja gesagt, ich verlasse jetzt diese Strukturen.
Weil mir hat das nicht mehr so gepasst. Früher habe ich das so gesehen, dass wenn man Tiere jetzt einsperrt in einem Aquarium oder in einem Zoo, dass das so Botschafter ihrer Art sind. So. Die Kinder lernen dann was über das Verhalten der Tiere.
Besser als nichts.
Besser als nichts, genau. Und das sage ich dir, naja gut, dann sperrt man die halt ein, aber ich versuche ja die bestmöglichen Lebensbedingungen hier zu schaffen und denen geht es jetzt nicht so schlecht. Und dann habe ich aber gesehen, wie sich Tiere in der freien Natur wirklich verhalten und habe gecheckt, Moment mal, also die verhalten sich ja in Gefangenschaft gar nicht so wie draußen in der Freiheit. Also lernt man auch in Gefangenschaft nichts über das Verhalten. Als ich das größte Aquarium Europas geleitet habe, war dann die Entscheidung auch nicht einfach. Es war ein Traumjob.
Aber bezahlt, wenn dann Expedition, so jemand in ihrer Position sich davon verabschiedet, ist das ja auch ein Statement an praktisch die Branche, die die Tiere einsperrt.
Die einsperrt und auch die Tiere fängt und ähnliches. Das ist ein ganz, ganz großer Markt, der da ist. Und
für was für Reaktionen hat das dann gesorgt?
Naja, erstmal für eine schlechte Reaktion bei meinen Vorgesetzten. Und aber für eine sehr positive Reaktion in allen Menschen, die ich so auf der Welt treffe. Also es kommt mir eigentlich, ich sag mal, 99% befürworten das, was ich sage, aber dieser eine andere Prozent, der schreibt mir dann Droh-E-Mails oder will mir aufs Maul hauen, weil ich angeblich Quatsch erzähle. Ja, aber wenn man als gesunder Mensch einfach darüber nachdenkt, wie es einem Tier in Gefangenschaft geht. Ich nehme jetzt mal als Beispiel einen Elefant. Ich brauche jetzt gar nicht beim Fisch anfangen. Der steht im Zoo in seinem Gehege auf Beton. Der hat rundherum 4 Mauern. Der steht da mit ein paar Kollegen. Und dann steht er da. Und dann sieht man einen Elefant in Kenia, der früh aufsteht. Erstmal ein paar Bäume umreißt, die Rinde abschält, ein paar Blätter frisst, im Fluss baden geht, sich mit Schlamm einschmiert, sich von einer Maus erschrickt, Löwen verprügelt, von Mücken gestochen wird, 100 Kilometer durch die Savanne läuft, einen Elefantenfriedhof besucht. Und dann checkt man, ah shit, die machen ja wirklich viel, viel mehr. Und da wird hier in der Natur irgendwie, keine Ahnung, 60 Jahre alt, im Zoo sterben Tiere teilweise viel, viel früher. Nehme ich jetzt den Orca als Beispiel, der wird 90 Jahre alt in freier Natur. Im Zoo 8,9 im Durchschnitt. Wir haben heute so viele andere Möglichkeiten, durch Dokumentationen, durch Bücher, durchs Internet, uns die Tiere anzugucken. Und die meisten Walschützer, die ich kenne, haben noch nicht mal einen Wal gesehen.
Das heißt, sie gehen gar nicht mehr in Zoos?
Doch, aber nur um die Missstände zum Beispiel herauszustellen und zu fotografieren. Mhm. Nichtsdestotrotz darf man auch das nicht so pauschalisieren, denn Zoos haben ja immer noch einen Artenschutzauftrag und es gibt tatsächlich auch Zoos, in denen Tiere leben, die es in der freien Natur gar nicht mehr gibt.
Und um Tiere in Freiheit geht es ja im Film, in Ihrem Film, den Sie fürs hr-Fernsehen gemacht haben. Den kann man sehen am Dienstagabend. Hier ist der hr3 Sonntagstalk. Hier ist der hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Robert Marc Lehmann ist unser Gast des Tages. Er schwimmt regelmäßig mit Haien. Er kennt Orcas, Nashörner, Tiger und Elefanten aus der Nähe. Vor ein paar Wochen bei Facebook gab es eine riesen Begeisterung bei Ihnen, weil Sie zwei ganz, ich sag das jetzt mal hier als Hessin, stinknormale Biber gesehen haben.
Ja, ich habe halt lange dafür gearbeitet, diese Biber zu filmen. Und mag der auch noch so einfach und langweilig erscheinen, es ist ein faszinierendes, cooles Tier. Er sieht auch abgefahren aus. Und ich bin halt einfach froh, ihn auch schön gefilmt zu haben.
Jetzt ist die Ausstrahlung Expedition Senckenberg, ich habe es mir aufgeschrieben, am Dienstag, 21.11. um 21 Uhr im hr-Fernsehen. Der Senckenberg-Forschungskutter war an der Nidda im Spessart mit dem Biber. In der Grube Messel waren sie bei Darmstadt. Was war denn der spannendste Ort?
Also es ist total abgefahren. Es ist tatsächlich, glaube ich, das schönste TV-Projekt, was ich bisher gemacht habe, weil es war super vielfältig. Ich bin viele tausend Kilometer durch die Republik gefahren und geflogen und auf Schiffen unterwegs gewesen, nur für dieses TV-Event. Und ich habe halt alle oder zumindest viele Seiten von Senckenberg kennenlernen dürfen. Viele Forscher getroffen, viele Menschen getroffen, viele Tiere gesehen, viel Einblick bekommen, was Senckenberg denn eigentlich so wirklich ausmacht. Ich kannte das ja vorher auch wirklich gar nicht. Und ich wurde das auch mal wieder gefragt bei jedem Dreh, was hat Ihnen denn am besten gefallen? Ich habe gesagt, ich finde alles geil. Ob das nun ein Insekt in der Grube Messel war, das älteste gefundene wandelnde Blatt der Welt, ob das der Feldhamster war, ob das der Biber war oder das Senckenberg-Museum an sich oder draußen mit dem Forschungskutter unterwegs zu sein oder Helgoland, das war alles super spannend.
Aber jetzt erfährt man ja eben auch, dass der Feldhamster, den wir heute ja schon ein paar Mal erwähnt haben, eines der gefährdetsten Säugetiere ist. Wenn ich an meinen Hamsterpünktchen denke, der noch die Heizung so mit seinen kleinen rosa farbenen Füßen hoch gekrabbelt ist, um dann aus dem zweiten Stock in die Freiheit zu springen. wundert mich das ehrlich gesagt bei den Feldhamstern. Was können wir denn tun, um dieses Tier zu retten und warum ist das wichtig?
Es war ganz erstaunlich. Also ich beschäftige mich ja nun fast jeden Tag irgendwie auch mit schrecklichen Dingen. Nicht nur mit schönen Dingen und Tierefilmen, sondern auch mit viel Umweltschutz und erfahre dadurch, dass ich den Einblick bekomme bei diesen Wissenschaftlern, die ja immer alles gerne für sich behalten und in Wissenschaftsmagazinen veröffentlichen, habe ich dann aber erfahren, wow, es steht eigentlich gar nicht so gut um viele Sachen in Deutschland und auch in der Welt. Und deswegen war, finde ich, dieses Projekt auch so spannend, weil jetzt ist es auch mal Zeit für die Wissenschaft in die Manege zu treten und mal zu präsentieren. Auch mal der Öffentlichkeit zu präsentieren, Leute, passt mal auf, es steht wirklich schlecht um unsere deutschen Wildtiere. Okay, der Biber kommt zurück, aber der Feldhamster ist so gut wie ausgestorben.
Der Luchs ist wieder da.
Der Luchs ist wieder da, der kommt zurück, die Wildkatze kommt langsam zurück,
der Wolf
kommt zurück. Aber es gibt dann natürlich auch gleichzeitig Konflikte. So, die Menschen schimpfen dann, oh Gott, der Wolf kommt zurück und frisst unsere Kinder und hier und da. Da ist natürlich auch ein gutes Management wichtig, dass man viel darüber informiert, viel darüber spricht und da einfach vernünftige Wissenschaft macht.
Damit man nicht nochmal die Fehler macht wie beim Hai, denn sie haben ja erzählt, als sie groß geworden sind, klar, Steven Spielberg, immer nochmal wieder dieser weiße Hai-Film und darauf war das Image dieses Tieres, was ja auch bedroht ist im Bestand,
total,
ja wirklich im Keller. Ne?
Absolut, also das war ein einziger Film, der tatsächlich die Angst bei den Menschen geschürt hat, der Hai könnte einen fressen und es ist wirklich statistisch gesehen oder auch wenn man ganz normal jetzt betrachtet, viel gefährlicher irgendwo in Deutschland über einen Zebrastreifen zu gehen, als im Meer mit einem weißen Hai zu schwimmen.
Also das mussten Sie sich bremsen als Profi mit so viel Energie bei diesen Dreharbeiten, dass Sie nicht so vorpreschen? Ja? Sie sind ja schon in Ihrem Wissen sehr viel weiter als wir.
Ja.
Also Sie müssen ja einen Gang runterschalten und sagen so, hier ist die Situation, das gucken wir uns an, darüber reden wir jetzt.
Genau. Ja? Ja, schon, aber ich habe da auch halt einen coolen Partner gehabt, den Uli Fürtner, der sich dieses ganze Projekt mehr oder weniger auch überlegt hat und der Kameramann bei der Geschichte ist. Wir sind halt ein geiles Team und ich vertraue diesen Menschen, wir haben ja auch keine Texte, die wir irgendwie vorschreiben oder so, es kommt alles spontan. Wir arbeiten da wirklich auf Instinkt Hand in Hand zusammen und ich glaube, der Typ ist der ruhigste Mensch, den ich kenne und der vernünftigste Mensch, den ich kenne. Der holt mich so ein bisschen auf die normale Ebene runter.
Warum soll ich einschalten und mir genau diesen Film anschauen?
Wie gesagt, weil es ist einfach so, dass die Wissenschaft immer alles im heimlichen Kämmerlein macht und die haben total spannende Ergebnisse. Und das ist jetzt mal Zeit, da kann man mal sehen, was da draußen los ist. Da kann man verstehen, okay, darum verschwindet die Nordseekrabbe. Eben nicht, weil sie überfischt wird, sondern es liegt am Klimawandel und weil andere Fische hierher kommen. Dann kann man verstehen, warum verschwindet der Feldhamster. Ich meine, der braucht doch nur ein Feld zum Leben. Das kann nicht so schwer sein. sein.
Gibt es gar nicht mehr.
Nee, es gibt Felder, aber es ist total intensiv und dann wird es nicht stehen gelassen. Der Feldhamster hat keine Deckung. Dann finde ich auch super spannend. Ein Thema hat mir besonders gut gefallen. Dinge, die man eben nicht sieht. Offensichtlich sieht es total gut aus. Ein schöner Fluss, der renaturiert ist. Der sieht aus wie im Amazonas, der durch Hessen fließt. Und dann guckt man aber unter die Wasseroberfläche und stellt fest, hups, hier sind ja gar nicht viele Arten drin. Hier müssten eigentlich 160 Arten Insekten sein und alles Mögliche. Und ich finde 7. Wo sind die hin? Warum ist es so? Und dann stelle ich fest, ich bin Teil des Problems. Ich verwende so viele Kosmetika und alles Mögliche, was ich die Toilette runterspüle, die Dusche. Wo geht denn das hin? In unsere Gewässer. Das filtert ja keine Abwasseranlage raus.
Vergessen die Wissenschaftler, wenn sie sagen, die behalten alles so für sich. Klar, es wird veröffentlicht dann in den Expertengruppen.
Genau.
Was wir als Verbraucher und als Bewohner eben auch dieses Planeten auch letztendlich für eine Macht sind.
Total.
Eine Macht, dass wir auch etwas ändern können zum Positiven.
Und dafür muss man es eben wissen. Und deswegen gehe ich so gerne an Schulen, erzähle das den Kindern. Ich sage ja nicht, ihr müsst jetzt das und das machen, sondern ich sage nur, pass auf, guck mal, so und so sieht's aus. Und das könntet ihr tun, wenn ihr Bock habt. Und es ist auch total einfach, unsere Umwelt zu schützen. Das kann man eben in diesem Film auch gut sehen und das ist da einfach schön dargestellt. Ey Leute, das sind ziemlich viele Probleme, aber wir können sie eben auch lösen, denn wir haben sie gemacht.
Dienstag 21 Uhr im HR-Fernsehen der Film über 200 Jahre Senckenberg mit Bibern und anderen Beiträgen von Robert Mark Lehmann. Heute ist er mein Gast im HR3 Sonntagstalk. Hier ist der Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und Robert Mark Lehmann und ich, wir stellen gerade beide fest, wir können irgendwie schlecht zählen. Das macht aber auch nichts, denn Sie sind ja sowieso andauernd unter Wasser, wenn Sie nicht gerade mit mir hier am Sonntag miteinander reden. Egal, ob es 3 Grad sind in der Nordsee, überflutete Höhlen unter Wasser in Mexiko, schwimmen mit Haien, Robben an Korallenriffs in klaren und im trüben Wasser. Mhm. Ich mag ja gerne so einen gekachelten Pool und habe ja so ein bisschen Schiss, wenn ich über so eine trübe Seefläche schwimme. Also da muss ich mich richtig überwinden. Sie haben ja diese Angst überhaupt nicht. Warum sind Sie so angstfrei?
Ich bin nicht angstfrei. Ich habe Angst vor Menschen manchmal oder vor Menschenmassen und in komischen Situationen auf Undercover-Einsätzen am Fischmarkt. Da habe ich auch Angst. Aber ich hab nicht Angst vor Tieren oder vor Wasser. Aber ich kann dieses Gefühl total gut verstehen. Wenn man irgendwie über so einen dunklen See schwimmt, draußen in der Seemitte und die ganze Zeit denkt man, da kann irgendwas von unten kommen. Irgendwas packt mich, eine Schlingpflanze,
Kühe,
ich verhätte mich.
Fahrräder,
irgendetwas. Aber das ist natürlich total abstrus, weil wenn man den Kopf unter Wasser steckt und mal guckt, was da eigentlich ist, da sind total spannende Sachen. Da schwimmt man Aalen, Hecht, da ist eine coole Wasserpflanze, da lauert nicht jetzt das böse Krokodil.
Das würde ich niemals machen, den Kopf unter Wasser stecken.
Aber
war es ein Fehler, dass ich nach meinem Bio-Leistungskurs da nicht weitergemacht habe?
Ja, weil die Welt ist so schön, man kann so viele geile Sachen da draußen entdecken und das lege ich nur jedem ans Herz. Man muss ja nicht Bio-Leistungskurs nehmen, man muss einfach nur raus in der Natur gehen, da gibt es schon alles, von alleine.
Ich merke, dass das richtig für Sie so eine Mission ist, mehr zu sagen, geht raus.
Ja, weil das ist, man hockt ja nur noch drin. Die Menschen hocken in ihren Büros, die hocken vor ihren Smartphones. Ey, da draußen findet auch super viel Spannendes statt und es ist auch noch gesund und es tut der Seele gut, wenn man mal durch den Wald läuft und mal wieder riecht und das ist einfach toll, das spricht ja alle Sinne an und nicht nur unsere Augen.
Während wir noch versuchen, den Wald wieder für uns zu entdecken, sind Sie ja schon wieder uns hunderte von Metern voraus, lieber Herr Lehmann. Viele Ihrer Fotos entstehen eben auch, es gibt ja dieses Apnoe-Tauchen, einmal Luft holen und dann abtauchen wie so ein Stein, da unten alles entdecken.
Genau.
Für mich ein Wahnsinnswunder und wieder hoch. Man nennt das aber eben auch Freitauchen. Mhm. Ja? Luft anhalten können Sie wie lange?
5 Minuten 21 ist jetzt in meiner
Ach Zeit. Komm, das wäre für mich ja berufsschädigend, so lange Luft anhalten. Das könnte ich gar
ja,
nicht
Ja, ab 5 Minuten sterben auch Gehirnzellen ab. Deswegen will ich es gar nicht weiter treiben. Das reicht mir.
Ach so, deswegen. Hm. Das erklärt natürlich einiges. Ja. Ohne Sauerstoffflasche, also wirklich Luft anhalten und dabei nicht jetzt in Panik zu verfallen, dass Gehirnzellen absterben, sondern noch tolle Fotos machen. Das können Sie.
Das mache ich am liebsten, weil dieser Begriff Freitauchen, der beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Wenn ich normal tauchen gehe, ich habe diese blöde Flasche auf dem Rücken und Bleigurt und Jacket und Flossen hier und da. Und beim Freitauchen hat man das alles fast gar nicht.
Werden die Fotos besser beim Freitauchen?
Ja,
warum?
Die Tiere erschrecken sich nicht vor allem, weil man ist als Taucher auch unfassbar laut. Diese Blasen, die aus einem rauskommen, die sind unfassbar laut. Das erschreckt Fische, das macht denen Angst. Das kennen die ja nicht. Es gibt ja kein anderes Tier, was unter Wasser jetzt so viele laute Blasen macht. Und wenn man als Freitaucher sich einfach mit angehaltenem Atem irgendwo im Riff bewegt oder draußen im blauen Wasser, dann denken die, okay, das ist einer von uns. Okay, der macht ja nichts, dann lassen wir den ruhig ran und dann entstehen für mich definitiv die besseren Fotos. Ja.
Spielen Ihre Bewegungen eine Rolle in der Begegnung mit den Tieren unter Wasser?
Ich versuche manchmal, das sieht vielleicht manchmal ein bisschen blöd aus, wenn ich mit Delfinen schwimme, den Delfinen nachzuahmen und ich mache dann auch die entsprechenden Geräusche dazu.
Komm, mach den Flipper.
Nein, ich traue mich das nicht.
Ach bitte.
Nein, okay, ganz kurz. Nein, ich mach das.
Doch, bitte.
Nein, das ist mir super peinlich.
Doch, fieps mal wie Flipper.
Nein, ich kann das nicht wirklich.
Ich kann
nicht.
Das hier oben. Komm, aus dem Kopf, wir fiepsen zusammen. 1, 2, 3.
Na, das, so macht er nicht. Das klang ja wie ein totes Meerschwein, was den letzten Atemzug macht.
Doch, die machen doch diese hohen Fiepsgeräusche oben raus. Oder sind das Wale?
Ich weiß nicht, das sind eher Wale. Die machen so.
Kann man das denn trainieren, zu Hause in der Badewanne Luft anhalten? Oder wo haben Sie
das
angefangen?
Kann man, ja, habe ich auch trainiert. Aber das Wichtigste dabei ist, dass man das niemals alleine macht. Weil man kann natürlich auch ohnmächtig werden und dann kackt man in der Badewanne ab. Das ist natürlich wirklich kein schöner Tod.
Wie fängt man an zu üben?
Einfach so. Wir könnten jetzt zusammen die Luft anhalten. Dann würden aber die Zuhörer leider nichts mehr hören für ungefähr, ich würde sagen, ich schätze mal eine Minute.
Und wenn ich jetzt so machen würde?
Mhm. Wäre das schon gar nicht so schlecht?
Wäre schon falsch?
Ja, weil dann hast du ungefähr nur, ja, ich sag mal, 2/3 deiner Lunge gefüllt. Da fehlt noch ein bisschen was im Bauch.
Genau, weil mein Schwimmlehrer sagt immer beim Tauchen durchs Becken unten, erstmal ganz ruhig atmen, ruhig werden und dann gar nicht diesen Brustkorb so hochziehen und das Gefühl haben, ich pumpe jetzt hier meine Lungen voll und habe dann Reserve für die nächsten 100 Meter.
Weil das kann man auch mal üben, mal richtig tief einatmen in den Bauch und wieder aus, mal die Lunge komplett neu befüllen und das geht draußen in der Natur übrigens immer noch am besten.
Noch besser als einer vierspurigen Straße. Ja. Wenn man den Tieren nahe kommt, zählt dieses Outfit eigentlich auch? Weil ich habe 2, 3 Filme von ihnen gesehen, da tragen sie so eine Art Tarnanzug, würde ich das jetzt mal nennen, und krabbeln so wie Spider-Man an einer Unterwasserwand entlang. Wäre dieser Anzug jetzt neongelb, erkennen Fische Farben?
Ja, Fische erkennen Farben, die kommunizieren zum Beispiel auch über Farben. Also Fische erkennen, okay, der ist jetzt gelb gefärbt, dem geht's nicht gut. Der ist rot gefärbt, aha, dem geht's gut. Oder so erkennen die Artgenossen und so weiter. Also Fische kommunizieren sehr, sehr viel über Farben. Für mich ist es eher so, ich stelle das jedes Mal fest, wenn ich mit Robben tauche. Ich verstecke mich dann in meinem Camouflage-Anzug irgendwo in den Algen, sitze da mit meiner Kamera und die erschrecken sich dann auch vor mir, wenn die mich dann auf einmal sehen. Aber da habe ich schon das gute Bild gemacht. Also das heißt, es ist tatsächlich wirklich die Tarnung. Und gerade als Tierfilmer ist man unter Wasser und über Wasser einfach gut beraten, wenn das Tier gar nicht bemerkt, dass man überhaupt da ist. Und das versuche ich meistens. Deswegen der Anzug und natürlich ist Camouflage meine Lieblingsfarbe.
Natürlich. Und dann müssen wir gleich nochmal klären, was ist eigentlich die beste wasserdichte Verpackung für Kameras unter Wasser? Ja. Weil so mancher Hobbytaucher und Hobbyfotograf will das nämlich genau wissen. Ich freue mich, dass Sie unser Gast des Tages sind, lieber Robert Marc Lehmann. Und wir halten jetzt nochmal kurz die Luft an, während der nächste Song läuft. Okay. Okay. Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Unser Gast ist noch immer und darüber freue ich mich sehr. Robert Marc Lehmann. Dank Steven Spielberg haben wir schon gesagt, haben jetzt viele Angst vor Haien gehabt. Das hat sich aber mittlerweile gelegt. Ich glaube, viele in der Bevölkerung wissen, dass dieses Tier wirklich stark gefährdet wird. Aber trotzdem gibt es ja auch immer wieder Unfälle mit Haien, die dann es groß in die Medien schaffen.
Genau, aber es ist wirklich so gering. Also wenn man jetzt
auf
die Statistik.
Auf Malle gab sogar einen Hai.
Ja, da gab es den Blauhai im Sommer. Das war das typische. Ich nenne es immer das Sommerlochtier. Es gibt nichts anderes zu berichten, also zack, Hai von Mallorca. Es ist so, dass weltweit ungefähr 60 bis 100 Unfälle pro Jahr passieren mit einem Hai. Aber ein Unfall ist jetzt zum Beispiel, wenn jemand von einem Hai gestreift wird. Das wird schon als Unfall deklariert. Wir haben gerade mal 5 bis 10 Todesfälle.
Bin ich mal auf Mallorca, was ich jetzt selten bin, aber mir würde so ein Hai entgegenkommen. Wie muss ich mich dann verhalten?
Einfach ganz ruhig und mit gesundem Menschenverstand. Und den Hai lange anschauen und es genießen. Also der Hai kommt jetzt nicht sofort an im Wasser, sobald man irgendwo schwimmen geht und beißt einen ins Bein. Sondern der Hai kommt an und interessiert sich und denkt, oh, okay, was ist das denn? Könnte ich es vielleicht essen? Ich weiß nicht. Ich guck mal, wie sich's anfühlt. Und dann schwimmt er an einem vorbei und streift einmal mit der Flosse und stellt fest, es ist weich. Ich könnte ja mal reinbeißen.
Dann ist es zu spät.
Aber vorher kann ich wirklich dem Hai, ich gehe einfach aus dem Wasser ganz ruhig raus, ich begebe mich in eine vertikale Position, das heißt, ich stehe aufrecht im Wasser. Mhm. Das kennt der Hai nämlich nicht. Der jagt ja nur Tiere, die jetzt, ich sag mal, ja horizontal ins Wasser schwimmen. Dann denkt der Hai schon, das kenne ich nicht, da bin ich vorsichtig, da schwimme ich jetzt erstmal nicht ran.
Wie können Sie denn Ihr Risiko minimieren? Denn vieles erleben Sie ja in dem Augenblick auch zum ersten Mal.
Ja, das stimmt, aber ich bin eigentlich immer relativ gut vorbereitet, zumindest soweit ich das tun kann.
Wie bereiten Sie sich vor? Sprechen Sie mit Profis, die diesen Tieren vorher schon begegnet sind?
Also na klar, das ist immer das Beste, wenn man mit Menschen arbeitet, die diese Tiere schon kennen, die haben alles über das Verhalten erzählen können. Und es ist einfach, man entwickelt irgendwann so eine gesunde Beobachtungsgabe und kann dieses Verhalten des Tieres schon einschätzen. Ich meine, wir wissen heute alle, wenn ein Hund einem freundlich gesinnt ist oder wenn man lieber die Finger von ihm lässt und ihn nicht streichelt. Und das ist bei einem Hai eigentlich nicht anders. Nur, dass es für uns ein ungewöhnliches Tier ist, was wir nicht jeden Tag sehen. Aber der Hai verhält sich im Prinzip ähnlich wie ein Hund.
Hat Ihre Familie irgendwann mal gesagt, Mensch, Robert, jetzt komm doch mal zurück nach Stralsund und mach doch hier wieder deinen Job
im Aquarium? Nein.
Nein?
Nein, das hat meine Familie nie gesagt. Die finden Aquarien mittlerweile auch doof, weil sie mich erkennt. Aber natürlich hat meine Mutter auch jedes Mal Angst. Allerdings ist es so, als meine Mama mein Kinofilm gesehen hat über das Höhlentauchen, und das, wovor sie immer am meisten Angst gehabt hat, wenn wir als Team irgendwo in der Höhle rumkriechen, durch ganz, ganz dünne Löcher durchkriechen, 2 Kilometer tief in der Höhle, da hat sie mir gedacht, das sei super gefährlich. Aber dann hat sie den Film gesehen, Caves of the Dead, und hat festgestellt, scheiße, die Jungs sind ja wirklich super professionell. Die machen keine Fehler, die sind gut vorbereitet, die haben alle Stresssituationen getestet, die sind gut ausgebildet. Was soll denn da schiefgehen? Und dann hat sie sich eigentlich aufgehört, Sorgen zu machen. Sie findet es nur manchmal blöd, wenn ich irgendwie in Asien illegalen Wildtierhändlern nachstelle. Aber dann erzähle ich meistens, ich bin im Spa-Urlaub.
Ah, hoffentlich hört die Mama jetzt nicht zu. Wie behält man unter Wasser eigentlich die Orientierung? Wenn ich in so einer Höhle bin und dann kommt die Neugier und ich tauche dort rum, was ich ja jetzt demnächst machen werde und den Pool verlasse, nachdem Sie hier bei mir in der Sendung waren. Woher weiß ich dann, wo ich angefangen habe und wo ich wieder zurück muss?
In der Höhle haben wir immer so eine Art Ariadne-Faden dabei. Das heißt, wir legen uns eine Leine in der Höhle, die wir auch immer in Sichtweite behalten.
Ja.
Und da sind dann auch Pfeile dran, die immer Richtung Ausgang zeigen. Diese Leine ist absolut lebenswichtig und essentiell. Wenn man die verliert, hat man verloren. Und das ist tatsächlich so, dass wir uns in der Höhle überhaupt keine Fehler erlauben können. Da ist kein Platz für den geringsten Fehler, weil dann wird man sterben.
Okay, also wir haben noch ganz kurz zum Schluss, ich fange einen Satz an und Sie beenden ihn, wenn Sie Lust haben.
Ja.
Plastiktüten im Supermarkt sind schon ganz oft verschwunden oder kosten mittlerweile Geld. Das ist für mich
total cool, denn endlich passiert mal was. Und in Deutschland sind wir nur noch ganz weit hinterher. Es gibt dritte Weltländer, die haben Plastik mittlerweile verboten. Also hört gefälligst auf, Plastiktüten zu verwenden und nehmt einen Stoffbeutel mit zum Einkaufen.
Elektroautos, finde ich.
Total cool, hätte ich gerne, haben nur eine schlechte Ökobilanz, aber trotzdem, ja, als Umweltschützer würde mir so ein Elektroauto ganz gut stehen.
Viele haben Ökostrom, das ist?
Habe ich auch.
Hessen, hunderte Kilometer vom Meer weg, aber hat unser Verhalten auch Auswirkungen auf das Meer?
Alles, was wir tun, hat Auswirkungen aufs Meer, weil alles landet letztendlich im Meer.
Warum denken wir immer alle noch, in der Schule waren Naturwissenschaften langweilig?
Weil das ganz oft an den Lehrern liegt. Und ich treffe in Schulen
Die Armen. Es gibt auch so viele Tolle, die super unterrichten.
Ja, es gibt super viele Tolle, aber das ist an den Schulen, wo ich bin. Wenn da 50 Lehrer arbeiten, sind davon 2 super engagiert. Und das liegt an den Anreizen, das liegt an der Ausbildung, das liegt ja an einem selber. Aber diese 2 Engagierten, die machen.
Was sollen Lehrer besser machen, um die Kinder zu begeistern für Naturwissenschaften? Soll man die Schweineherzen auf den Tisch legen und sagen, anfangen zu sezieren?
Ja, nicht
macht
nur
jetzt
das,
die Lehrerin meines
aber,
Sohnes.
Ja, das ist, ich finde das auch cool. Also, aber für mich ist es wichtig, egal was man tut, mach's mit Leidenschaft.
Eine Sache, wenn Sie sich eine Sache wünschen können, das sollten die HR3-Hörer ändern, damit die Umwelt noch besser wird.
Boah, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, aber wichtig ist, dass man überhaupt irgendetwas tut und dass man mit offenen Augen durch die Welt geht und sich informiert, viel liest und dann sein eigenes Verhalten dementsprechend anpasst. Einfach irgendwas tun, das reicht schon.
Sagt Robert Marc Lehmann und ich empfehle einfach mal, Ihre ganzen Videos auch nochmal anzuschauen im Netz. Die machen so viel Lust auf Natur. Wer dann noch drin bleibt, ist ein Stubenhocker.
Richtig.
Der hat selber Schuld. Letzte Frage zum Schluss. Sie haben so viele Tattoos da, die da unter dem schwarzen T-Shirt hervorkommen. Ist da ein Biber dabei? Oder
nein.
Ich sehe ein Hai-Auge.
Ja,
da.
Haie, Orcas, alles dabei, aber Biber kommt vielleicht als nächstes, weil ich wollte wirklich damit anfangen, alle Tiere, die ich endlich gefilmt habe, mir zu tätowieren. Aber dann ist auch ganz schnell Schluss irgendwann.
Ich bedanke mich für Ihren Besuch hier im HR3-Studio. Alles Liebe, Dankeschön.
Vielen Dank, hat viel Spaß gemacht.
Ja, das war mein HR3-Sonntagstalk mit dem Naturforscher Robert Lehmann. Am Dienstag im HR-Fernsehen einschalten. Um 21 Uhr läuft mit ihm die Doku-Expedition Senckenberg. Ich bin Bärbel Schäfer. Bis nächsten Sonntag. Habt eine coole Woche.